Ich wäre gerne ein Stehaufmännchen. Umfallen und dann gleich wieder aufstehen. Kerzengerade. Wären Sie das nicht auch gerne? Willkommen bei der Lebenshilfe. Ich heiße Bodo Klose und ich grüße Sie ganz herzlich. Wir leben in einer Zeit, da heißt es permanent präsent sein. Wer online ist, ist in. Ständig sind wir verfügbar oder wir sollten es zumindest sein. Da bleibt kaum mehr Zeit zum Luftholen und auch die Freizeit wird von vielen möglichst für ihre Bestzeit genutzt. Immer am Limit oder darüber. Das kann auf Dauer aber nicht gut gehen. Da heißt es zum Beispiel, ja, wir sollten aussteigen oder entschleunigen. Das sind moderne Begriffe dafür. Und das klappt ja bei dem einen und anderen mehr oder weniger. Und meistens nur so lange, bis der Alltag einen wieder einholt. Der Power-Alltag von heute. Um bei einem solchen Lebensstil nicht psychisch oder physisch zu erkranken, da braucht es ein inneres Immunsystem. Wir wollen Ihnen heute einen Begriff vorstellen, der heißt Resilienz. Resilienz ist die Fähigkeit, sich gegen widrige Umstände abgrenzen zu können. Resilienz schafft ein autarkes Schutzschild, um nicht plötzlich ins Aus zu geraten. Resilienz, das ist die Fähigkeit, mit Tiefschlägen umzugehen und nach diesen Tiefschlägen wieder aufzustehen, wie das Stehaufmännchen. Doch wie erwirbt man sich eine solche Fähigkeit? Inwiefern kann oder sollte das bereits in der Kindheit geschehen? Und falls es da nicht so geklappt hat, wie kann sich ein Erwachsener Resilienz aneignen? Diese Fragen stellen wir einem Psychologen, promovierten Erziehungswissenschaftler und Buchautoren. Dr. Albert Wunsch arbeitet in eigener Praxis als Paar-, Erziehungs- und Konfliktberater. Er lehrt zudem an der Katholischen Hochschule in Köln, an der Universität Düsseldorf sowie an der Hochschule für Ökonomie und Management. Seine bisher erschienenen Bücher erhielten große Resonanz. Da waren Titel wie Die Verwöhnungsfalle, Abschied von der Spaßpädagogik und Boxenstopp für Paare. Diese haben wir Ihnen in den Jahren auch hier in der Lebenshilfe zum Thema gemacht und Ihnen vorgestellt. Albert Wunschs neues Buch heißt Mit mehr Selbst zum stabilen Ich. Resilienz als Basis der Persönlichkeitsbildung. Das ist auch der Titel unserer heutigen Sendung, zu der wir Sie ganz herzlich einladen. Dr. Albert Wunsch ist uns aus Neuss zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Wunsch.
Ja, grüß Gott alle Hörerinnen und Hörer.
Herr Wunsch, Sie sind verheiratet, Sie haben zwei Kinder und drei Enkeltöchter. Inwiefern ist gerade die Familie ein Trainingslager für Resilienz?
Ich gehe davon aus, dass es für die meisten Menschen das Trainingslager zur Resilienz ist, in dem Augenblick, wo die Familie in guten Lebensbedingungen existiert und dem Kind die entsprechenden Entwicklungsräume bietet, das Trainingslager, in dem Augenblick, wo natürlich, das gibt es auch, Familien diese Voraussetzungen nicht schaffen, weil die Kinder in der Missachtung oder vielleicht sogar in Gewaltrahmenkriterien aufwachsen, kann es die Familie nicht sein. Da muss man dann schauen, wer diese Funktion übernehmen kann. Aber die Familie hat die stärkste Bedeutung für das Entstehen von Resilienz und innerhalb der Familie sind und innerhalb der Lebensgeschichte eines Menschen sind die ersten 3 bis 5 Lebensjahre die entscheidenden, ob diese Resilienz, diese innere Widerstandsfähigkeit erworben wird oder auch nicht.
Was sind denn Faktoren, die diese Resilienz fördern oder behindern, gerade in der Familie?
Alles das ist förderlich, was dem Kind die Rückmeldung gibt. Ich bin auf der Welt gut angekommen, ich werde gemocht, ich erhalte Beachtung, ich habe feste Bindungspersonen und brauche also nicht Sorge haben, dass ich ja heute Zuwendung, ob nun eine Essenszuwendung oder auch eine liebevolle Zuwendung bekomme oder nicht. Also all das sind die förderlichen Dinge, die dann im weiteren Leben ab 2, 3 Jahre immer mehr werdend ergänzt werden durch altersgemäße Herausforderungen, damit das Kind auf diese Art und Weise eben erfährt, selbst positive Dinge in der Welt bewirken zu können. Der Begriff der Selbstwirksamkeit bringt das sehr schön auf den Punkt. Also ich kann durch mein Verhalten, durch mein Tun etwas bewirken, und zwar etwas Positives, was von der Umwelt, im kleinsten eben darum von der Familie, von Mama und Papa als positiv anerkannt wird. Und das Schädigende sind alle praktisch die Gegenteile von dem, was ich eben eingebracht habe. Das heißt, ein Kind kommt auf die Welt, weil es zwischen Tür und Angel irgendwo gezeugt worden ist und weder Vater noch Mutter, oder man kann ja manchmal nicht mal sagen Vater, sondern Kindszeuger und Mutter, das Kind eigentlich gar nicht wollten. Das heißt, dem Kind weht in den ersten Wochen schon ein kalter Wind der Missachtung entgegen. Das kann nachher noch gesteigert werden durch körperliche Misshandlung des Kindes, weil es ja eben ungewollt ist. Im besten Fall, in Anführungszeichen, im besten Falle bekommt es keine Misshandlung, sondern nur die Missachtung. Es ist vegetiert, es wird irgendwie ernährt, es ist, hat die biologischen Grundbedürfnisse halbwegs sicher erfahren können, aber nichts, was eben die entsprechende Psyche des Kindes fördern würde. Und dann wird genau das Gegenteil erreicht, dann wird das Kind desorientiert sein, dann wird es dauernd in Angst und Unsicherheit leben, dann wird es sich emotional Sorgen machen vor dem nächsten Tag. Wann schreien sich Mama und Papa wieder an, wann gibt es wieder großes Theater. Und diese Verunsicherung ist dann eben die Voraussetzung dafür, dass es nur schief gehen kann.
Ist es denn automatisch so? Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Buch Oliver Twist von Charles Dickens. Charles Dickens hat selber eine schwere Kindheit erlebt, und Sie haben in Ihrem Buch ja auch ein paar Lebensbeispiele beschrieben, wo Sie sagen, hier sind Menschen, die haben Resilienz ja für sich selber entwickelt, obwohl eigentlich die Familienverhältnisse nicht so gut waren. Also ist es denn automatisch, quasi kaputte Familienverhältnisse, automatisch ist ein Mensch geschädigt für sein Leben, oder kann er auch in so einer Situation dennoch eine Resilienz entwickeln?
Auch das kann er, aber dann bräuchte er Rückmeldungen und Bezugspersonen, die außerhalb seines familiären Systems liegen. Das heißt also, ich habe das in meinem Buch beschrieben, Leuchttürme. Leuchttürme sind Menschen, die für Kinder erkennbar sind als Zufluchtsorte, die einem Wärme, die einem Zuversicht, die einem irgendwie eine neue Perspektive geben. Das kann ein guter Nachbar sein, das kann ein entfernter Verwandter sein, aber es müssen irgendwelche Menschen in guten Rahmenbedingungen sein, die diesem Kind dann diese Perspektive geben, sodass das Kind eine kleine Erfahrung davon machen kann, dass es auch eine andere Welt gibt. Nicht eine Welt nur des eigenen Dilemmas, sondern eine Welt, in der es sich lohnt zu leben. Und in diese Welt hat das Kind dann ein Bestreben, hineinzukommen. Und das ist das, was ich in dem Buch auch von diesen Kindern, die auf Hawaii geboren wurden, in äußerst desolaten Lebensumständen, und wo man festgestellt hat, dass ein Drittel der Kinder, die in Kriminalität, Prostitution, also Drogen sind, also wirklich das volle Programm von dem, was negativ möglich ist, aufwuchsen, genau aus diesem Feld trotzdem herausgekommen sind, während zwei Drittel der gleichen Kinder es nicht geschafft haben. Und der große Unterschied ist dann, dass dieses eine Drittel Bezüge außerhalb des Familiensystems gefunden hat. Und ich habe mal von einer Frau gehört, die hat in einer Chaosfamilie im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe gearbeitet, und eines der Kinder hat wohl irgendwo intuitiv gespürt, das Klima in dieser Atmosphäre ist nicht gut für mich, da muss ich hier raus, und hat sich dann immer häufiger bei einer Freundin, also praktisch bei der Familie in Anführungszeichen, eingenistet, und wenn die im Elternhaus war, dann war die nur biologisch funktional im Elternhaus. Emotional war die schon ganz intensiv zu dieser anderen Familie rübergewandert, und die wird dann in der anderen Familie genau das bekommen haben, was in der eigenen Familie nicht bekommen hat, und hat dann eben auch die Chance, ja, in Stabilität und Zuversicht erwachsen werden zu können.
Also wenn die Familienverhältnisse nicht so optimal sind, kann es dennoch sein oder gut sein, dass ein Kind Resilienz entwickelt, eben wie Sie sagen, wenn die richtigen Bezugspersonen da sind, die dem Kind dann auch helfen, ja, sich zu entwickeln. Gehen wir mal nochmal zurück auf die Situation, sagen wir mal, alles würde so passen. Auch das ist, denke ich, kein Automatismus, dass dann alle Kinder, wenn die Vater, Mutter da sind, die sich gut verstehen und was weiß ich, dass dennoch alle Kinder gleichmäßig eine Resilienz entwickeln. Die Kinder sind ja unterschiedlich. Ich denke mal, da gibt es sicher auch noch mal so eine Situation, wo kein Automatismus stattfindet.
Nein, es wird nie ein Automatismus sein, weil es ja auch nicht nur darum geht, ob solche Menschen im Angebot eines solchen Kindes existieren, sondern eben, ob das Kind auch emotional eine Hinwendung zu einem solchen Menschen entwickeln kann, aufbauen kann von sich aus. Insoweit ist das also immer auf der einen Seite ein gutes Umfeldsystem, was aber irgendwie in dem Kind was anklingen lassen muss, sich auch dorthin zu bewegen, denn dieses Umfeldsystem, was dieses eine Drittel der Hawaii-Kinder hatte, hatten ja im Grunde die anderen Kinder genauso. Also das heißt, dieses eine Drittel hat ja jetzt nicht Bezüge entwickeln können, die jenseits des Denkformates sind, sondern die anderen Geschwister hätten es ja genauso können. Aber irgendwas, das weiß man eben nicht genau, was das ist, führt das eine Kind dazu, sich in diese Außenkontakte hineinzubewegen, wo in Anführungszeichen die Verheißung einer besseren Welt zu erkennen ist, während die anderen Kinder in diesem Sumpf des eigenen familiären Umfeldes bleiben. Also es liegt auf der einen Seite am Vorhandensein von entsprechend stabilen und offenen Umfeldpersonen, aber auf der anderen Seite ist das Vorhandensein solcher Personen nicht eine Garantie dafür, dass es eben klappt und auf die Familie bezogen genauso. Also Eltern können mit ihren Kindern ein sehr offenes und warmes System aufbauen, aber es kann trotzdem sein, dass das eine oder das andere Kind auf dem Hintergrund dieses Angebotes und der Lebensweise von Vater und Mutter trotzdem nicht darauf entsprechend reagieren und von da auch wieder wesentlich weniger Widerstandsfähigkeit entwickeln kann.
Und da gibt es viele Faktoren, die damit reinspielen. Was ich gerne noch mal kurz zur Sprache bringen möchte, ist gerade das Thema, das Kind sollte möglichst lange in der Urfamilie sein. 3 Jahre ist ja so ein Grundwert, wo wir so angeben. Heute wird es aber immer so sein, dass immer mehr Leute Kinder früh in die Krippe gehen. Wir haben Beispiele aus Schweden, wo man sagt, da läuft das sehr erfolgreich. Und da ist auch Bildung immer noch sehr hoch und auch die Beziehungen laufen eigentlich ganz gut. Und Kindergärten bekommen immer mehr die Aufgabe, Tagesstätten zu werden, wo die Kinder auch entwickelt werden sollen. Wie sehen Sie das im Moment, der aktuelle Stand? Können diese Kindergärten das wirklich leisten, Resilienzbildungsinstitute zu sein?
Wenn ich jetzt Nein sage, könnte das eine Welle der Empörung und Entrüstung auslösen, aber vom Grundsatz her sage ich Nein, aus verschiedenen Gründen. Also einmal, wenn ich mit Studentinnen und Studenten an der Hochschule über das Thema diskutiere, dann kommen sofort die Hinweise, also meine kritischen Positionen zur Krippe einbringe, dann kommen sofort die Studentinnen und sagen, ja, aber Herr Wund, Sie wissen doch auch, es gibt doch die Regelung, dass die Bezugsperson nicht die Mutter sein muss und auch nicht der Vater, das kann ja auch jemand anders sein und was erzählen Sie uns denn hier? Kommt dann schon so ein bisschen aggressiv, wo man merkt, da ist schon jede Menge eigenes Personensein auch mit drin. Das ist keine klare Frage mehr. Die Begründung kommt für mich ganz einfach. Also einmal, es kann natürlich eine andere Bezugsperson sein, wenn diese Bezugsperson, wie das früher die Amme war, praktisch an die Stelle der Mutter tritt. Aber wir hätten ja in einer guten Krippe hätten wir schon 2 Bezugspersonen. Die Mutter, nimmt den Vater nochmal mit in die Familiensituation dazu und eine Krippenbetreuerin. Wenn ich jetzt in die Krippe reinschaue, dann stelle ich fest, dass in der klassischen Krippe heute schon im Zweischichtsystem gearbeitet wird. Im Großstadtbereich gibt es schon Krippen im Dreischichtsystem. Weil es auch über Nachtkrippenplätze gibt. Das heißt also, die eine Bezugsperson wird schon allein durch den Schichtdienst nicht gewährt. Zusätzlich gibt es in der Krippe immer 2 Bezugspersonen. Das heißt, man teilt sich in der Krippe aber nicht auf, die ersten 6 Kinder Bezugsperson 1, die nächsten 6 Kinder Bezugsperson 2. Der nächste Punkt ist, dass es in der Krippe laufende Mieterpersonalwechsel gibt, weil halt Frauen schwanger werden, weil halt Wegzüge da sind, weil. Und dann kommt der Krankenstand noch dazu, wo dann andere Leute einspringen müssen. Ich kann Ihnen nur sagen, aus meinem persönlichen Umfeld weiß ich, dass zurzeit eine Krippe mit 1/4 Unterpersonal fährt, und das schon seit Wochen, weil der eine krank, der andere in Mutterschaft, der dritte wo auch immer ist und die entsprechende Neubesetzung nicht erfolgt. Und wenn ich diesen Krippenalltag sehe, dann kann mir also kein Mensch erklären oder nachweisen, dass das ein Ort für Resilienz sein soll. Das ist ein Ort für Chaos, aber nicht für Resilienz. Der andere Punkt ist, wenn wir heute so auf die Krippe setzen und dann auch nach Schweden schielen, ich kann Ihnen eine Reihe von Beispielen auch aus Schweden sagen, dass das natürlich da in Ordnung ist, ein erfolgreiches unter dem Gesichtspunkt funktionaler Geschichte. Es ist erfolgreich unter dem Gesichtspunkt politischer Vorhaben, es ist erfolgreich unter dem Gesichtspunkt, dass die Mitarbeiterinnen für die Firmen verfügbarer sind, aber ob es für die Kinder sinnvoll ist, das ist eine große Frage. Und ich habe gerade gestern gelesen, dass die Bertelsmann Stiftung, die eigentlich so ein starker Befürworter der Krippenpädagogik ist, gerade so ein bisschen zurückrudert und feststellt, dass eben die Krippe nicht allein alles leisten kann, zumal die Eltern, die ihre Kinder in die Krippe geben, zum Teil trifft das auf den Kindergarten auch zu, also was jetzt die elterliche Motivation angeht, dass mit dieser Aufgabe immer mehr auch die Gesamtverantwortung für die Bildung und Entwicklung des Kindes an andere Institutionen abgegeben wird. Und das kann ja auf keinen Fall weiterführend sein, dass die Kinder praktisch am Tag über in der Krippe oder im Kindergarten erzogen werden sollen und zu Hause werden sie nur noch aufbewahrt. Ich habe ja mal eine Satire geschrieben von Tageszeitmüttern und Teilzeiteltern, die eben praktisch nur noch als Nachtmütter und Nachtväter in Erscheinung treten, weil die gesamte andere Zeiten über irgendwelche Ganztagsschulen, Ganztagskindergarten, Ganztagskrippen und so weiter übernommen werden. Also ein Ort der Resilienz kann es keinesfalls sein. Das kann höchstens ein Zufallsergebnis sein, dass ein Kind sich im Widerstand gegen das ganze System mit entsprechend positiven Außenbezügen dann trotzdem Instabilität entwickelt.
Wenn Sie sich gerade zugeschaltet haben, wir sprechen über Resilienz. Das ist eine Widerstandsfähigkeit, mit widrigen Umständen im Leben umzugehen. Und wir sprechen mit Dr. Albert Wunsch über dieses Thema. Er ist Psychologe, Erziehungswissenschaftler, er ist Konfliktcoach. Und er hat eben auch einschlägige Erfahrungen selber aus der Familie, aber eben auch von seiner Praxis, die er betreut. Also Ihr Plädoyer, Herr Dr. Wunsch, ist konkret wirklich die ersten 3 Jahre, sollte das Kind, wenn möglich, das ist ja heute natürlich immer der Einschub, wenn möglich, zu Hause bleiben, bei der Mutter, wenn es geht, oder beim Vater, wenn die sich anders organisieren, wenn also eine feste Bezugsperson da ist, wo das Kind sich darauf einrichten kann. Das haben wir jetzt, denke ich, verstanden. Dann aber wird es ja gut sein, wenn dann das Kind, sage ich mal, ab 4 wirklich auch Kontakte zu anderen Bezugspersonen bekommt. Aber gerade diese Bezugsperson, ob es der im Kindergarten eine bestimmte Person ist oder dann auch in der Schule der Lehrer oder in der Jugendarbeit bestimmte Jugendbetreuer, das sind, oder in der Kirchengemeinde der Jugendpastor oder der Jugendpfarrer, das sind ja ganz wichtige, oder Gemeindereferent, ganz wichtige Leute, zu denen die Kinder dann Bezüge aufbauen, um eben eine solche Widerstandsfähigkeit für ihr Leben zu bekommen.
Also einmal, ich sage, das Kindergartenalter beginnt für mich ab 3 Jahre und das kann sich ja auch heute bei dem einen oder anderen Kind, wenn es sehr aufgeweckt ist und sehr in sich schon stabil ist, bei 2,5 Jahren liegen, aber man müsste insgesamt beim Alter immer auf nicht den Kalender schauen, sondern auf die Fähigkeiten des Kindes schauen und auf die Fähigkeit des Kindes und die Bedürfnisse des Kindes wird auch bei der ganzen Krippendiskussion nicht geschaut, sondern es wird nur auf die Bedürfnisse von Eltern, von Finanzen und von Arbeitgebern geschaut. Aber gerade nochmal die anderen Personen, wenn ein Kind diesen Personenkreis, den sie eben beschrieben hat, Angebot aufnehmen möchte, auch in Resilienz zu wachsen, müssen diese Personen natürlich auch durch eine Gradlinigkeit, durch eine Authentizität und durch die Fähigkeit ausgestattet sein, bei den Kindern auch Herausforderungen zuzulassen. Das heißt, in der Jugendarbeit wird das meistens der Fall sein, aber in Kindergarten und Schule werden heute ganz viele Herausforderungen gar nicht zugelassen, weil die dort handelnden Personen selbst zu unsicher und zu ängstlich sind. Das heißt, das Kind will auf den Baum klettern und dann sagt die Erzieherin, nein, du könntest ja fallen und denkt dabei sofort auch an eventuell einen Prozess, dass die Eltern den Kindergarten verklagen, dass irgendwas passiert ist, weil heute eine übersteigerte Ängstlichkeit in vielen Eltern und damit auch natürlich ansatzweise, weil es ein gesellschaftliches Phänomen ist, in den Erzieherinnen oder in den Lehrerköpfen existiert und von daher immer mehr verhindert wird, aber altersgemäße Herausforderungen sind notwendig, um eben diese Selbstwirksamkeit auch wachsen zu lassen. Und es hat gerade ein Interview mit mir gegeben im Stern, wo ich also beschrieben habe, wie ich selbst in Bezug zu unserer Enkeltochter, die mit 5 oder 6 Jahren einen Klettergrad von außen hochklettern wollte, und ich sagte, wie willst du das denn machen? Und ich war mit ihr auf dem Spielplatz, also ich war jetzt praktisch die Erziehungsperson. Da sagt sie, ja, aber da sind so Schrauben und da kann ich mich dran festhalten und da kann ich mich dran festhalten. Und dann habe ich sie gefragt, und wenn sie runterfallen würde, wie sie das denn machen würde, dann passe ich auf, dass ich auf die Füße komme. Ja, und dann habe ich sie gelassen, weil ich auch eine gewisse Einschätzung hatte, dass sie sehr flink ist und sehr gut das kann. Aber diese Situation, die ich da erlebt habe, würde ich 80% der Mütter und Väter nicht zutrauen, weil sie aus der Sorge heraus, da könnte was passieren, es verhindern. Natürlich kann immer was passieren, aber wenn ich permanent in Sorge stehe, dass was passiert, kann sich kein junger Mensch entwickeln. Also ist dieser Personenkreis, ob das jetzt nun der Jugendkaplan ist oder der Diakon ist oder der Lehrer ist oder die Erzieherin ist, die sind natürlich auch im Rahmen Rahmen ihrer eigenen ihres eigenen Mutpegels eine Voraussetzung dafür, ob sie nun Resilienz fördern oder auch gezielt verhindern.
Da mal eine konkrete Frage aus den letzten Tagen, die ich gerade erlebt habe. Ich bin Theaterregisseur und habe gerade ein Casting mit Kindern gemacht, ein Theatercasting, wo die Kinder sich vorgestellt haben. Und es waren so viele Kinder, ich musste über die Hälfte ohne Rolle nach Hause schicken, sagen, ihr könnt leider nicht mitmachen. Und die waren dann quasi, ja, die einen haben gejubelt und es war in der Öffentlichkeit und die anderen waren dann sehr traurig, sind viele Tränen geflossen. Haben uns hinterher auch überlegt, sollten wir das in Zukunft noch so machen, dass wir das so öffentlich machen, weil die Kinder, die jetzt da nicht genommen werden, die erleben da schon ziemlich einen tragischen, ja, also gefühlt tragischen Rückschlag, die müssen da durch. Oder ist es auch eine, vielleicht sogar eine gute Lebensschule, so etwas durchmachen zu müssen?
Da kann beides drin stecken, wenn die sich anmelden und den Eindruck haben oder haben können, dass alle genommen werden innerhalb des Castings und dass alle irgendwo was einbringen können, dann ist es ja wahrscheinlich schon etwas schwierig. Wenn aber von vornherein klar ist, dass von 100 Angemeldeten nur 50 in die engere Auswahl und davon nur 20 in die noch engere Auswahl kommen und wenn dann diese 70, die jetzt nicht genommen werden, Tränen kullern lassen, dann ist es wichtig, dass diese Tränen kullern, weil die dann resilienzfördernd sind, weil immer im Leben es sein wird, dass sich mehr für etwas bewerben, als nachher genommen werden können. Und wenn diese Tränen auch bitter sind, dann sind die Tränen, die man nachher eventuell entwickeln könnte, wenn man nicht den idealen Kurs in der Schule wählen kann, wenn man nicht das Lieblingsthema zum Aufsatz bekommt, wenn man nicht die Lieblingsausbildungsstelle bekommt, wenn man im Studium einen Rückschlag bekommt, dann sind diese Tränen schon in gewisser Weise ein bisschen vortrainiert geringer, weil Zurückweisung oder nicht zum Ziel kommen gehört zum Leben genauso dazu wie angenommen werden und zum Ziel kommen. Also von daher hängt es ein bisschen an den Rahmenbedingungen. Und was mich aber noch mehr interessiert, war jetzt hier die Kinder, die jubeln. Die Jubelkinder sind dann praktisch die Kinder, die also sich freuen, dass sie nicht genommen werden. Das heißt, die müssen wohl den elterlichen Ansprüchen entsprochen haben. Die Eltern haben sie dann sehr wahrscheinlich dahin gekarrt und haben gesagt, das musst du jetzt machen. Und die Kinder jubeln, dass es nicht der Fall ist. Da muss man ja nur mal schauen, was haben Eltern eigentlich für Ideen, was sie mit ihren Kindern machen.
Kinder gejubelt, die es geschafft haben, also die ausgewählt worden sind. Und also ich glaube, ich habe kein Kind gesehen, das jetzt nicht gewählt worden ist und darüber gejubelt hat. Aber wenn das wäre, gebe ich Ihnen recht, dann müsste man da nochmal nachschauen, was da eigentlich war. Also wir haben jetzt zu diesem Bereich besprochen, wie reagieren Kinder auf Situationen, auf Beziehungen, das ist ganz wichtig, gute Beziehungspartner zu haben. Vielleicht noch, um diesen Bereich noch abzurunden, was die Kindheit angeht, wie wichtig ist die Ernährung?
Die Ernährung ist innerhalb des Gesamten auch ein sehr wichtiger Faktor, weil die Ernährung die Voraussetzung dafür ist, sich überhaupt biologisch, sagen wir mal, gesund und wohl zu fühlen. Wenn früher hat man gesagt, ein gesunder Geist kann nur in einem gesunden Körper wachsen. Heute sagt man es weniger, aber der Zusammenhang ist noch genauso notwendig und wichtig. Wenn ein Kind nicht gesund ernährt wird, fehlen ihm wesentliche Kräfte. Geistiges Potenzial, wenn zu wenig Vitamine und Eiweiße vorhanden sind, biologisches Potenzial, wenn zu wenig für die Verbrennung der Muskeln existiert. Insgesamt braucht der Mensch, um sich auch psychisch wohl zu fühlen, eine gesunde Basis und die gesunde Ernährung ist eben die Voraussetzung. Und wenn jetzt ein Kind zum Beispiel, und es gibt mittlerweile schon bei der Grundschule, ein Fünftel der Kinder, die übergewichtig sind, wenn ein Kind zum Beispiel übergewichtig ist, dann gibt es eine ganze Reihe Folgen für das psychische Wohlbefinden, denn ein dickes Kind hat, das ist mittlerweile auch erwiesen, weniger Freunde in der Schule. Irgendwo scheinen Kinder den Eindruck zu haben, das muss nicht sein. Sie schleppen permanent einiges an Kilos mit sich, die man nicht mitschleppen bräuchte. Und ich habe zuletzt mit Erwachsenen über das Phänomen diskutiert. Also, ja, wenn man ein paar Kilo mehr, das ist ja auch nicht so schlimm. Ich sage, kurz vorm Urlaub wird immer wiederum neu die Autofahrerschaft darüber informiert, dass man bestimmte Ballaste nicht in den Urlaub mitnehmen soll, also vielleicht irgendwelche kilomäßigen Dinge nicht nehmen soll, weil man sonst zu viel an Sprit verbraucht, der nicht notwendig ist. Und wenn man nach dem Urlaub vergisst, irgendwelche Artikel aus dem Kofferraum rauszunehmen, dass man also vielleicht noch ein halbes Jahr für 30, 40 Kilo an Last das Auto belastet, was man ja gar nicht merkt, aber der Tacho, der Tanktacho, der merkt es. Das heißt, wenn man schon in solch technischen Dingen ein paar Kilos, die im Auto mehr sind, runternehmen will, um wie viel mehr muss der biologische Apparat Mensch dafür sorgen, ein Viertel oder ein Drittel Übergewicht versorgen zu müssen, mitschleppen zu müssen, was natürlich massive Auswirkungen auf Gelenke hat, auf die Trägheit, auf den Willen, sich überhaupt zu bewegen. Und damit hängt natürlich die psychische Gesundheit ganz intensiv zusammen.
Wir sprechen über Resilienz. Das ist eine Widerstandsfähigkeit, ja, wie man im Leben mit schweren Situationen oder auch mit dem Leben insgesamt, im Tempo des Lebens umgehen kann. Und eben auch das Essen, die Bewegung, was da mit Motivation und Leistung zusammenhängt, hat eben auch Folgen, wie eben ein Kind, da im Moment sprechen wir über den Kindesbereich, aber ich denke, das gilt genauso für die Erwachsenen, eben auch Resilienz für das eigene Leben entwickeln kann. Also Essen, Bewegung ist ein ganz wichtiger Part, sind ganz eigene Themen, die man zu Sendungen machen könnte. Vielleicht noch eine Frage, Herr Wunsch, gerade zum Thema Zugehörigkeit. Wir haben gemerkt, Beziehungen sind ganz wichtig. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten für Kinder, auch in soziale Netzwerke zu gehen. Es ist ja wichtig, dass man da soziale Bezüge macht. Diese sinnstiftenden Gemeinschaften, also mehr und mehr wird es eben auch das Internet und so solche Dinge. Ja, wie sehen Sie das? Also Familie, Großeltern, denke ich, sind ganz wichtig. Freunde, wie sieht es in Richtung religiöser Gemeinschaft aus?
Da hat die Resilienzforschung interessanterweise sehr intensiv Material zusammengetragen. Die sind interessanterweise auch immer nur durch Zufall darauf gestolpert oder darüber gestolpert. Also Religion hat eine sehr große Kraft und motivgebende Wirkung auf das tägliche Verhalten. Einige Beispiele, Familien, die mit ihren Kindern als Boat People vor 20, 30 Jahren nach USA kamen, hatten ja alle, wenn sie dort ankamen, außer dem, was sie am Leibe trugen, nichts bei sich. Das heißt, alle waren optimal gleich. Nach 20 Jahren hat man festgestellt, dass die Familien, die in guten religiösen, in diesem Fall meist christlichen Verbundsystemen lebten, also nicht nur Christen waren, sondern eben auch als Christen in Gemeinschaft mit anderen lebten, relativ einfach in der Mittelschicht angekommen waren, während dieselben Boat People, also ja, selber Jahrgang, vielleicht ein ähnliches Dorf oder eine ähnliche Landschaft, wo sie hergekommen sind, die nicht in christlichen Gemeinschaften existierten, sich ganz schwer taten oder immer noch am untersten Rand der Gesellschaft waren. Das heißt also, das Verbundensein in einer Gemeinschaft, die eben auch gleichzeitig eine ideelle Zielsetzung hat, also nicht nur eine Saufgemeinschaft, ist ja auch eine Gemeinschaft, aber das Ideal ist da schwer zu finden. Also eine ideelle Gemeinschaft und eine Religion ist eine solche, bietet unwahrscheinlich viele Voraussetzungen, das Leben besser zu meistern. Und vor 2 Jahren hat man interessanterweise in New Orleans, als der Wirbelsturm Katharina da die halbe Stadt zerstört hat und verwüstet hat, festgestellt, dass man das Aufbauprogramm, die amerikanische Regierung muss wohl einen Forschungsauftrag vergeben haben, wie wird denn New Orleans aufgebaut? Und dann hat dann eine Universitätsgruppe festgestellt, dass in einem Stadtteil, der sehr intensiv durch den Wirbelsturm zerstört worden ist, sehr viel aufgebaut worden ist und gleichzeitig war dieser Stadtteil noch einer der ärmeren Stadtteile. Und da hat man gesagt, wie kann das sein? Einer der ärmsten, einer der zerstörtesten, wie kann denn der so gut aufgebaut sein? Er hat dann festgestellt, dass in diesem Stadtteil eine große christliche Gemeinschaft den Ton angab, also sehr viele dieser christlichen Gemeinschaft angehörten und diese christliche Gemeinschaft auch schon über die Kirchengemeinde im Vorfeld des Hurrikans sich regelmäßig traf, eine gute Nachbarschaft hatte, man nach dem Gottesdienst sich traf, gemeinsam Feste feierte und diese Verbundenheit als soziale Gemeinschaft in Verbindung mit, wir sind Christen und haben auch noch eine Zielsetzung, die über dem eigenen Ego und über dem eigenen Vorteil liegt, hat dazu geführt, dass sich dieser Stadtteil intensiv wesentlich weiterentwickelt hat. Und wenn man die Memoiren von Nelson Mandela liest, dann stellt man fest, dass er mal schrieb, dass die Verbundenheit zur methodistischen Kirche, aus einer der christlichen Kirchen, ihn dazu gebracht hat, überhaupt die 27 Jahre im Gefängnis überstehen zu können. Also die Frage der sinnstiftenden Gemeinschaften, eine ganz klare Antwort, dass da eine sinnstiftende Gemeinschaft, welche sich Christentum nennt, eine große Bedeutung hat, weil sie eben eine Reihe der Bezüge in die Menschen hineinlegt, die im Alltag im Sinne von Ellbogengemeinschaft und so weiter so nicht zu finden sind.
Also Glaube vor allem in einer Glaubensgemeinschaft ist lebensfördernd, ist widerstandskraftsfördernd, resilienzfördernd. Das ist unser Thema heute. Jetzt haben wir ganz viel über Kinder gesprochen, wie Kinder sich entwickeln. Ich glaube, da war schon auch vieles drin, wo auch Erwachsene für sich nochmal ja was raushören können. Und bevor wir dann auch jetzt mit unseren Hörern und Hörern ins Gespräch kommen, vielleicht nochmal gerade das Thema angebracht. Was ist, wenn das jetzt irgendwie aber brach liegt oder wenn das in der Kindheit nicht so passiert ist? Was kann man im Erwachsenenstadium, sage ich mal, nachliefern oder nachholen? Ist Resilienz, auch wenn man erwachsen ist, ob man jetzt irgendwo in der Mitte des Lebens steht oder vielleicht sogar in Richtung Lebensende, kann man da Resilienz auch nochmal aufbauen?
Ja, aber es ist äußerst schwer. Wenn Sie ein fertiges Gebäude errichtet haben und nach 30, 40 Jahren feststellen, dass die Statik nicht so stimmt und dass eine Reihe von infrastrukturellen Voraussetzungen nicht so existieren, wie sie eigentlich existieren müssten, da kann man natürlich noch einiges nachliefern, aber es wird sehr, sehr schwer sein. Wir wissen alle von der Gebäudesanierung, dass am ehesten noch die Außenhaut im Sinne von Wärmeisolierung ergänzt werden kann. Aber man kann auch bei Menschen einige Dinge im Sinne der Statik noch verbessern und verändern. Das ist aber meistens nicht im Alleinverfahren möglich, sondern da müsste man schon, ich sag mal, einen guten Partner, einen Berater, einen Freund oder andere Menschen haben, die dann eben mit einem diesen Weg beschreiten. Denn die Voraussetzung ist ja gerade beim nicht resilienten Mensch, große Selbstzweifel zu haben, viele Dinge auf sich selbst zu beziehen, und aus diesem Sumpf zieht sich keiner am Haarschopf ohne weiteres alleine raus. Ich habe in dem Buch einige Beispiele beschrieben, wie man erstmal so eine Art Resilienzbestandsaufnahme machen kann und zum Zweiten, wenn man dann feststellt, wo die eigenen Defizite sind, da auch gezielt anzusetzen. Da kann der Einzelne, wenn die Einsicht groß ist und wenn das Wollen groß ist, sicherlich einiges machen, aber da wird man massiv auf Außenhilfe setzen müssen, und die Außenhilfe muss auch nicht unbedingt im therapeutischen Bereich sein, das kann auch eine Außenhilfe sein, indem man sich mal bei einem Fitnesstraining anmeldet und mit dem entsprechenden Mitarbeiter klärt, dass man regelmäßig an diesen und jenen Ecken des eigenen Personenseins arbeiten will und dass, wenn man nicht kommt, man angemahnt wird oder doppelte Gebühren zahlen muss, irgendwie ein Korsett sich selber schafft, um eben dran zu bleiben, denn von welcher Ecke wir an die Persönlichkeitsstabilisierung herangehen, ist fast zweitrangig, weil körperliches Wohlbefinden, haben wir eben schon gehabt, löst seelisches Wohlbefinden aus, körperliche Fitness ist ein Teil für körperliches Wohlbefinden, ist ein Teil auch von anderen Menschen besser wiederum akzeptiert zu werden, hat oft eine Auswirkung auf persönliche Ausstrahlung, hat eine Auswirkung auf persönliches Aussehen, und insoweit kann man da noch einiges machen. Und ich habe gerade im Rahmen meiner eigenen Coaching-Arbeit, ich mache so eine Art Lebenscoaching-Arbeit auch für Menschen, die eben genau solche Ziele haben, und habe da 50, 55-jährige Menschen gehabt, die also ein äußerst unausgeprägtes Selbstbewusstsein hatten und sich äußerst intensiv angegriffen fühlten und verunsichert fühlten, wenn irgendwelche Dinge im Umfeld passierten, und die im Rahmen eines über 5 oder 10 Jahre dauernden Bezuges innerhalb von Einzelberatung oder Gruppenberatung doch recht weit führen können. Und das schönste Erlebnis hatte ich, als ich vor 2 Jahren von einer Frau erfuhr, die also bestimmt 10 Jahre bei mir in der Gruppe war, dass sie sich jetzt nach der Pensionierung als Künstlerin betätigt hatte und eine eigene Kunstausstellung organisiert hat. Und als ich die dann besuchte und auch noch feststellte, dass da wirklich gut ansehbare und ansprechende und aussagestarke Objekte entstanden waren, und wie ich sie dann sah, wie sie dann praktisch als die Initiatorin und Künstlerin da stand, mit einem ganz neuen Selbstbewusstsein ausgestattet, habe ich gedacht, okay, die 10 Jahre Investition, die haben sich gelohnt.
Das ist schon mal ein gutes Beispiel, wo Sie erzählen, wie es gelungen ist, dass jemand Resilienz aufgebaut hat, diese Widerstandsfähigkeit, die uns hilft, ja, vielleicht nicht gerade wie ein Stehaufmännchen immer gleich wieder nach oben zu schnellen, aber doch das Leben zu meistern. Und darum geht es in dieser Sendung, liebe Hörer und Hörer. Unser Thema ist der Titel des Buches von Dr. Albert Wunsch, Mit mir selbst zum stabilen Ich, Resilienz als Basis der Persönlichkeitsbildung. Ja, also wir sprechen über Resilienz und da möchte ich gerade nochmal fragen, Herr Dr. Wunsch, bis auch die ersten Höreranrufe eingehen. Also Sie haben gesagt, man sollte mal so ein bisschen sich analysieren. Sie besprechen das auch in Ihrem Buch. Wie kann man denn für sich persönlich herausfinden, wie die eigene Resilienz ausgeprägt ist?
Andere machen. Also eine gute Methode ist ja, Menschen des direkten persönlichen Umfeldes danach zu befragen, lieber Ehepartner, liebe Ehepartnerin, lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Kollege, wenn du dich mal so einfach mit dem Blick auf mich wendest, was würde mir am ehesten gut tun? Davon ein bisschen weniger und davon ein bisschen mehr und was wäre das? Und dann würden die Menschen vielleicht sagen, ja, in der einen oder anderen Situation wäre sicherlich ein bisschen mehr Mut und in der anderen Situation wäre vielleicht was Zurückhaltung notwendig. Dann bekomme ich erste Ansatzpunkte dafür, wie andere mich sehen und habe dann die Möglichkeit, mich damit auseinanderzusetzen und sagen, okay, habe ich auch selber schon mal erlebt, dass ich den Eindruck habe, ich gehe zu zögernd ran. Weil das Kritische ist ja, dass man sich selbst immer als normal betrachtet. Das ist ja auf der einen Seite auch gut, denn wenn man dauernd mit unseren Fehlern und Schwächen auf der Brille durchs Leben gehen, würde man gar nicht behandeln können, aber wir brauchen da praktisch den Außenblick. Dann ist der zweite Zugang, den ich auch schon sehr häufig im Rahmen meiner Arbeit gemacht habe, so eine kleine Hausaufgabe, die kann man dann auch mit sich selber machen. Drei ganz einfache Fragen, die es zu beantworten gilt. Frage Nummer eins, was kann ich gut aufschreiben? Frage Nummer zwei, was kann ich nicht gut oder nur sehr schwierig aufschreiben? Frage Nummer drei, was könnte ich eigentlich noch bei mir entwickeln, sollte ich noch entwickeln auf dem Hintergrund meiner beruflichen oder persönlichen Situation, also welche Fähigkeiten wären da eigentlich noch wichtig in den Blick zu nehmen oder welche stillen oder verborgenen Hobbys liegen noch in mir, die mal hervorgeholt werden könnten, die ich vielleicht schon seit 20, 30 Jahren nicht mehr im Blick hatte. Und dann das aufzuschreiben, wegzulegen, nochmal drüber zu schauen, ergänzen, wegzulegen, nochmal ergänzen, wegzulegen und sich dann das Ganze anzuschauen. Das Interessante ist, dass ich bei allen Fällen mitbekommen habe, dass die Liste, was man nicht kann, viel länger ist als die von dem, was man kann. Damit wird schon mal ein ganz interessantes Selbstbild deutlich. Zum Zweiten, dass man mit der Liste sich wesentlich besser auskennt. Die meisten fangen an mit dem, was man nicht kann. Dann die zweite Liste, was man kann, meistens dann dementsprechend wesentlich kürzer ist. Und die dritte Liste von dem, was man können sollte, auf dem Hintergrund der momentanen Lebenssituation oder was vielleicht noch eine gute Ergänzung wäre, um es mal als Hobby aufzugreifen, auch eine Reihe von neuen Perspektiven darstellen. Und wie jetzt der Einzelne vorgeht, ist eigentlich zweitrangig. Ich kann auf der einen Seite das, was ich nicht kann, ein Stück in den Blick nehmen, ob es da noch eine Veränderung gäbe. Ansonsten gibt es dann eben auch häufig im Alter von 30, 40, 50, vielleicht auch 60, 70 Jahren nur die Möglichkeit zu sagen, okay, ich muss damit leben lernen, dass es so ist. Und wenn ich zuletzt von Herrn Lagerfeld mal hörte, die Kochkünste hören bei mir auf bei der Öffnung der Kühlschranktüre, dann kann man also sagen, okay, wenn er weiß, dass er das partout nicht kann, dann und uns auch nicht lernen will oder was, dann muss er eben damit lernen, umzugehen. Das heißt, er muss sich dann eben ins Restaurant setzen, sich eine Halshälterin nehmen oder wen auch immer. Also, da gibt es ein Stück Abschied nehmen, das kann ich nicht und akzeptieren. Und von dem, was ich kann, gibt es für viele nochmal eine Situation, sich damit auch überhaupt ein Stückchen ja anzufreunden, zuzulassen, dass was kann. Und als ich diese Frau, von der ich eben sprach, die hat diese Hausaufgaben auch mal erfüllt, gebeten habe in der Gruppe, das vorzulesen, was sie kann, die hat Atembeschwerden gehabt, die hat Schluckbeschwerden gehabt, die hat einen hochroten Kopf gehabt, die hat also da gesessen, als wenn ich was Unanständiges von ihr erwartet hätte, nur bei der Nennung der Dinge, die sie kann, weil das hochgradig peinlich für sie war. Aber das, was ich kann, ist ja eigentlich die Basis von dem, was mir die Möglichkeit gibt, im Leben gut existieren zu können. Also ist das ja auch notwendig, für mich selbst bewusst zu haben. Denn nur wenn ich weiß, dass ich das und das kann, kann ich es ja einsetzen. Und diese dritte Frage habe ich zuletzt bei einem anderen Menschen, hat dazu geführt, dass er für seine Zeit nach dem oder im Rentenalter, nach seiner Berufstätigkeit, wollte er neue Perspektiven entwickeln und hat dann in diesem dritten Bereich entdeckt, dass er sich als Jugendlicher, als junger Erwachsener unwahrscheinlich stark für Kunst und für künstlerische Dinge interessiert hat und die gesamten Jahre während seiner Familientätigkeit, Berufstätigkeit gar nicht mehr daran gedacht hat, auch keine Zeit hatte und jetzt eben für die Zeit im Rentenalter nochmal neu entdeckt hat und jetzt eine Tätigkeit gefunden hat in einem Museum als Museumsordnungsdienst, damit eben da alles gut läuft und er in der Verbindung mit Ordnungsdienst und gleichzeitig mit Kunst eine unwahrscheinliche Bereicherung erlebt hat. Als er mir zuletzt stolz erzählte, dass er in Düsseldorf in der Kunstsammlung gestanden hat, als er Bundespräsident da einen Rundgang erlebt hat, da war das natürlich für ihn eine tolle Sache. Nur auf dem Hintergrund, ich habe mich an das nochmal zurückerinnert, was mich in frühen Jahren begeistert hat und was ich 30, 40 Jahre nicht mehr im Blick hatte oder vielleicht ja fast durch die allgemeinen Lebensumstände verdrängt hatte.
Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Heute in der Lebenshilfe das Thema Resilienz, das ist die Widerstandsfähigkeit gegenüber schwierigen Situationen, Lebensumständen, wie inwiefern diese aufgebaut ist, schon in der Kindheit oder auch aufgebaut werden kann im Erwachsenenalter. Darüber haben wir gerade gesprochen mit Dr. Albert Wunsch und wir kommen gerne mit Ihnen ins Gespräch, so nun auch mit einer Hörerin aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, Dr. Wunsch, ich wollte Ihnen etwas sagen. Ich hatte beileibe nicht diese Grundgeborgenheit, weil ich mit 2 Jahren wurde meine Familie evakuiert aus dem Sudetenland. Wir wurden rausgeschmissen, waren unterernährt und sind auch beim Bauern immer wieder umgezogen. Also ich habe 24 Umzüge hinter mir. Aber ich muss sagen, ich hatte eine sehr gute Großmutter und eine gute Mutter und keinen guten Vater. Aber diese 2 Mütter, die sind doch wie ein innerer Edelstein für mich gewesen. Und ich bin dadurch eigentlich sehr flexibel geworden und habe sehr viel Mut bekommen. Und ich sehe das gar nicht so als Nachteil an, dass ich so eine harte Kindheit hatte.
Eigentlich genau der Beweis, von dem ich eben sprach, in dem Augenblick, wo Menschen gute emotionale Bindungen zu anderen Menschen haben. Und Sie haben hier schön von 2 Müttern gesprochen. Ich finde das also schon allein von der Idee her toll. 2 Mütter, Großmutter und Mutter, haben ihnen die Stabilität und die Sicherheit gegeben, sich mit 24 Umzügen und dauerndem Ortswechsel und Situationswechsel abfinden zu können. Und dann wird genau eine solche Situation nicht zur Belastung, sondern zur Herausforderung. Ja. Es gibt viele Menschen aus der Nachkriegsgeneration, die sind mit ganz wenig materiellen Dingen ins Leben gestartet, hatten eine Reihe von ungünstigen Voraussetzungen. Da sie aber in einer günstigen Familiensituation lebten, in guter Vertrautheit, haben sich diese äußeren Faktoren als Stärkung für die Resilienzentwicklung. Und wenn ich das von Ihnen höre, super.
Ja, und ich merke, dass ich eine große Flexibilität habe und dass ich mich im Loslassen geübt habe. Loslassen fällt mir gar nicht mehr schwer.
Das ist natürlich auch eine Fähigkeit, die genau durch einen solchen Wechsel passiert. Aber in dem Augenblick, wo diese Wechsel passiert wären, ohne diese emotionale starke Begleitung, würden Sie eine äußerst ängstliche Frau sein, die vor jedem Loslassen neue Angst hat, weil ja jedes Loslassen oder jede Veränderung bedeutet, sich wiederum was Neues einstellen zu müssen und da wiederum alleine zu sein. Stellen Sie sich vor, mit 2 Jahren wären Sie nach Deutschland gekommen und Sie hätte nicht gewusst, wo Sie emotional bleiben könnten, ob Sie ein Dach über nicht um Dach im Kopf haben, ist nicht so bedeutsam, aber das Emotionale ist für das Kind bedeutsam und das wussten sie. Sie hatten, also das heißt, sie wussten, sie haben immer gespürt, hier ist der Ort, wo ich sein kann.
Ja, und so hätte ich dieses Unschöne, was ich da erlebt habe, dass wir schon dann mit 2 Jahren bei Bauern abgegeben wurden, wegen Unterernährung und die Bauern, wir mussten das Speck essen und so, das waren ganz schreckliche Minuten, die weiß ich auch noch, oder schlimme Stunden. Aber ich habe gewusst, ich komme wieder zur Oma, ich komme wieder zur Mama und habe das überstanden, ja. Positiv.
Ja, komm, klar. Das ist ja das Problem, das heute viele Kinder haben, dass sie von ihren Eltern so in Watte gepackt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, nichts an sie herangekommen darf und von daher unfähig sind, nachher, wenn nach der Schulzeit eine Berufsausbildung, ein Studium ansteht, sie gar nicht dorthin gehen können. Ich hörte gestern von unserem Nachbarn, der ist also Zahnarzt, der sagt, es kommen 18-, 19-jährige Jugendliche mit ihrem Mama und Papa in die Zahnarztpraxis, weil sie sich alleine nicht trauen oder die Eltern den Kindern das nicht alleine zutrauen. Ja. Wenn sie das einem normalen Menschen aus ihrem Alter erzählen, dann würden sie, als 18-Jähriger hätte ich mich geschämt, mit meiner Mutter da anzukommen.
Genau, genau. Ja. Und auch was das Loslassen betrifft, habe ich eben einfach die Erfahrung, wenn die eine Tür sich schließt, öffnet sich eine neue Tür. Und das habe ich so und so oft erfahren und darum habe ich davor keine Angst mehr. Und der Glaube natürlich, das haben Sie ja auch erwähnt in Ihrem Vortrag, dass der eine ganz große, kann man sagen, Resilienzbildung ist.
Ja, ja. Also wenn Sie möchten, können Sie also einen Beitrag von Nelson Mandela und Resilienz finden Sie im Internet sofort, wenn Sie meinen Namen angeben. Da habe ich also genau das nochmal beschrieben, dass der Glaube eine sehr starke Förderung hat, weil es eben eine emotionale Zuwendung über mein Altersleben hinaus ist. Das heißt, Mama und Papa oder jetzt bei Ihnen ist der Vater weg, dafür war eine gute Großmutter da und das sind meine Bezugspunkte, aber es gibt auch noch ein Leben, was jenseits dieser irdischen Welt existiert, was mir eine Sinndimension gibt, was mir Hoffnung gibt, was mir Zuflucht gibt. Und Sie haben eben so schön gesagt, dann öffnet sich eine neue Tür. Ich gehe davon aus, wenn sich die neue Tür nicht geöffnet hätte, hätten Sie versucht, ob sie zu öffnen wäre.
Ja, genau, genau. Ja, und ich meine, mit dem Glauben mache ich ja auch Erfahrungen. Wenn ich den wirklich lebe, dann habe ich ja so und so oft erfahren, er hat mir wieder geholfen, es ist wieder gut rausgegangen. Und Geduld muss man eben haben, nicht? Und aus dieser Erfahrung erwächst ja auch eine Stärke.
Ganz massiv. Jede positive Erfahrung, die ich habe, indem ich ein Hindernis überwunden habe, ob das nun ein Hindernis als kleines Kind ist, eine bestimmte Speise, oder welche Zetten Speck essen zu sollen, oder ob das Hindernis ist, eine weitere Entfernung mit dem Zug alleine absolvieren zu müssen, was ja für Kinder in der Nachtzeit ganz normal war, die als 5- oder 6-Jährige auf den Zug gesetzt wurden und irgendwo anders von jemand abgeholt wurden, weil es nicht anders ging. Immer die Erfahrung zu machen, ich hatte vorher Sorge, vielleicht hattest du ja Angst, aber es hat geklappt, gibt eine unwahrscheinliche Kraft, auch wiederum auf neue Herausforderungen gut reagieren zu können oder aber sie sich auch bewusst zu stellen.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und alles Gute nach München. Vielen Dank, das waren tolle Beispiele, die Sie uns erzählt haben, wie Sie gerade auch trotz widriger Umstände eine Resilienz aufgebaut haben, ganz wichtig, die Bezugspersonen und auch welche Rolle der Glaube für ihr Leben spielt. Vielen Dank, liebe Grüße nach München. Unsere nächste Hörerin ist Frau Wothe aus Hannover. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte berichten von meinen Erfahrungen mit meinen 4 Kindern. Ich bin Mutter von 4 erwachsenen Kindern, einer Tochter und 3 Söhnen. Und auch 5-fache Großmutter inzwischen. Wir haben unsere Kinder alle an einer langen Leine laufen lassen, wie man so sagt. Wir haben ihnen fast nichts verboten. Unser Haus stand direkt am Mittellandkanal in Hannover. Und die Kinder haben nicht nur im Garten gespielt und sind da auf den großen Apfelbaum geklettert, oft und oft, und haben sich Buden gebaut und Öfen gemacht aus Lehm und da Feuer anmachen dürfen. Sie sind auch auf die Kanalbäume geklettert, haben sich da Seile angebunden und sind da geschwungen wie Tarzan hin und her und haben sich ins Wasser plumpsen lassen. Sie haben alles gedurft. Und sie sind auch mit dem Fahrrad in die Schule gefahren, die zum Teil weit weg war, als sie ins Gymnasium kamen. Wir haben ihnen das immer erlaubt und sie haben dadurch gelernt, stark zu werden, starke Persönlichkeiten zu werden. Sie haben gelernt, ihre Kräfte einzuschätzen und ihre Grenzen zu erkennen. Sie sind auch im Winter, wenn der Kanal anfängt zu frieren, das Wasser, sind sie aufs Eis gegangen, sind auch ein bisschen eingebrochen. Es ist auch manchmal was passiert, aber nie so schlimm, dass sie ernsthaft verletzt waren, weil sie wirklich stark geworden waren, starke Persönlichkeiten. Und wir hatten einen Nachbarn, der hatte einen Sohn, der hat nie mit unseren Kindern gespielt, aber im selben Alter. Und dann hat mir der Nachbar mal gesagt, sie erlauben ihren Kindern zu viel. Wenn da mal was passiert. Ja, aber das hat uns keine Angst gemacht. Wir haben die Kinder trotzdem gelassen und sie sind so starke Persönlichkeiten geworden, dass sie alle 4 ja zum Teil in Führungspositionen gekommen sind mit vielen Mitarbeitern und sie haben zum Beispiel, einer hat ein Ausjahr genommen, ist mit dem Rucksack auf dem Rücken, immer mit wenig Geld. Sie mussten sich immer ihr Geld selbst verdienen für solche Dinge. Mit wenig Geld ein Jahr durch Asien gereist, das musste natürlich geplant werden, weil man für viele Länder ein Visum braucht oder bestimmte Impfung. Dann einer ist nach Amerika gereist, unter anderem, die haben viele Reisen gemacht, mit dem Fahrrad und mit dem Rucksack auf dem Rücken, ist den Yukon runtergepaddelt und hat draußen übernachtet, kam mit Bären in Berührung, oder einer ist nach Sardinien mit dem Fahrrad gefahren und da durch die ganze Gegend gerast und natürlich, sie waren oft in Gefahr, auch hier in der Stadt, nicht, dass sie manchmal nach Hause kamen und dachten, oh, ich wäre beinahe überfahren worden, aber im letzten Moment habe ich es noch geschafft, auszuweichen, weil die Autofahrer ja oft nicht an die Fahrradfahrer denken. Also solche Dinge sind viel passiert und sie sind dadurch so stark geworden. Also der eine, der eben dies auseinandergenommen hat, der war hinterher so gekräftigt, dass er gesagt hat, jetzt weiß ich, welchen Weg ich gehen muss. Er hatte Jura studiert, ich mache mich selbstständig, richte mir eine eigene Kanzlei ein und hat jetzt eine eigene Kanzlei als Anwalt und Mediator. Oder einer, ja, ich will jetzt gar nicht
einfach. Ja, Frau Wurte, ganz herzlichen Dank, dass Sie jetzt so auch diese Beispiele so schön erzählen. Ich glaube, wir haben das jetzt verstanden. Ich möchte gerne die Frage an Dr. Wunsch weitergeben. Also ein Beispiel, die Familie hat ihren Kindern einfach viel erlaubt und die Kinder haben sich wunderbar entwickelt. Wie ist Ihre Erfahrung? Sie aus vielen Gesprächen in der Therapie, Herr Dr. Wunsch, ja, klappt das immer so oder gibt es da auch andere Beispiele? Der Nachbar war ja auch ein konkretes Beispiel. Wie können Sie Ihren Kindern so viel durchgehen lassen?
Ja, der Nachbar. Mich würde jetzt interessieren, wie ist der Nachbarsohn heute? Ist er ein ängstlicher Mensch von der Beschreibung? Er müsste eigentlich ein eher ängstlicher Mensch sein oder vielleicht ist er nachher ein egoistischer Mensch geworden. Ich weiß es nicht. Aber Faktum ist, dass nur das Ermöglichen von positiven Rahmenbedingungen die Menschen weiterführt. Und dieses, es kann was passieren, natürlich kann etwas passieren. Es gibt diesen dummen Spruch, das Leben ist immer gefährlich und endet tödlich. Das mag makaber oder sarkastisch klingen, aber wenn ich meine Kinder vor allem bewahren möchte, dass nichts passiert, dann werden sie nicht leben. Und wenn ich sie bewahre, bis zum 16., 18. Lebensjahr mit dem Fahrrad zu fahren, ja, wann fängt dann das Alter an, wo ich dann den Menschen überhaupt alleine auf die Straße lassen kann? Es geht doch nur die eigentlich als Zielsetzung gilt, dass Kinder die Chance haben sollten, im Elternhaus das reale Leben zu erlernen. Und das reale Leben hat sehr viel mit Eigenständigkeit zu tun, hat sehr viel mit Mut zu tun, an neue Sachen heranzugehen, hat damit zu tun, dass man auch eine Niederlage mal einstecken muss, weil man kann nicht immer der Erste sein und das erreichen, was man möchte. Und wenn in dieser Mischung Menschen aufwachsen, haben sie optimale Voraussetzungen dafür, dass sie im beruflichen Bereich natürlich genauso gut auch in der Partnerschaft gut existieren können. Wir haben ja zum Thema Partnerschaft demnächst nochmal eine eigene Sendung. Aber nur allein schon auf die Partnerschaft bezogen, wenn ich nicht mit Konflikten und Krisen umgehen gelernt habe, wenn ich nicht mit Herausforderungen umgehen gelernt habe, dann wird die kleinste Kommunikationsstörung mit der Partnerin oder dem Partner zum unüberwindbaren Problem und dann steht dann heute fast nur noch die Trennung an, wenn es dann zum dritten oder fünften Mal ist. Also es hat ganz vielfältige Auswirkungen, aber die Aufgabe der Eltern ist, Kinder für das Leben stark zu machen.
Frau Wothe, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Ja, gern geschehen. Ich könnte noch viel mehr darüber berichten. Ich denke, man darf nicht so ängstlich sein. Man muss seinen Kindern was zutrauen und auch zumuten.
Genau, vielen Dank.
Ja, gern geschehen. Wiederhören.
Aus Berlin erreicht uns Herr Martin. Grüß Gott, Herr Martin.
Ja, grüß Gott hier aus Berlin. Und zwar, ich hätte an den Dr. Wunsch eine Frage. Und zwar, ich habe zwei Söhne im Alter von ziemlich genau 4 und 2 Jahren und jetzt eine Tochter, die ein halbes Jahr ist. Und die beiden Söhne sind beide mit im Alter von 2 Jahren in die Kita gekommen. Und also meine Frage ist, Sie haben gesagt, also dass bis zu einem Alter von 3 Jahren sollten die Kinder nach Möglichkeit im Elternhaus bleiben, damit eine Bezugsperson, wenn ich das richtig verstanden habe, damit eine Bezugsperson eben da ist. Und ich erlebe das auch in der Kita, also die beiden Söhne, die sind haben jetzt die Kita gewechselt und da ist immer wieder das Problem mit der Bezugsperson. Also alles das, was Sie schon gesagt haben, dass die Betreuer krank werden und wechseln, also da gibt's im Endeffekt keine richtige Bezugsperson. Und meine Frage wäre jetzt, wie kann ich das zu Hause, also praktisch geht das irgendwie, das zu kompensieren? Oder wie kann ich das die Kinder trotzdem fördern? Das wäre meine eine Frage. Und die zweite Frage wäre, die raufen ziemlich oft und ich bin ich bin vor das Problem gestellt, zum einen den Freiraum zu lassen, damit die Kinder sich gut entwickeln. Auf der anderen Seite muss ich auch Grenzen setzen und irgendwo fällt es mir sehr schwer, also mir und meiner Frau die Grenzen zu setzen. Wie weit kann ich das lassen? Also es kommt manchmal so drauf rein, dass die uns auch manchmal hauen und wir dürfen ja nicht zurückhauen. Und oder an wen kann ich mich da wenden? Wo kann ich das vielleicht nachlesen oder was würden Sie mir raten? Vielen Dank.
Okay, ich gehe die erste Frage als erstes an. Wenn die Hauptverzugsperson im Kindergarten nicht sein kann und in der Krippe, das kann sie nicht sein, sollte sie auch gar nicht eigentlich sein, dann kann ich natürlich sehr vieles ausgleichen, nämlich die Zeiten, wo die Kinder zu Hause sind, dann wirklich intensive Beziehungszeiten auch sein lassen. Oft ist es ja so, dass in dem Augenblick, wo Eltern ihre Kinder von der Krippe abholen, sie zu Hause weiterhin irgendwie, verwahrt werden. Sie werden vom Fernseher gesetzt, sie werden vor irgendwelche Spielekommoden gesetzt und kommen dann ins Bett, kriegen eine gute Nachtgeschichte. Das heißt, da ist gar nichts Raum. Wenn also schon aus welchen Gründen auch immer ein Kind in die Krippe soll oder muss, es die Zeit, die außerhalb der Krippe stattfindet, eben sehr wichtig als Elternzeit. Und zum Zweiten ist dann auch die Krippenzeit, wenn sie denn schon sein muss, so gering wie möglich zu halten. Einen halben Tag an der Krippe pro Tag ist ein ganz anderes Empfinden für ein Kind als den ganzen Tag. Zweimal in der Woche in der Krippe ist was ganz anderes als 6 Tage in der Woche in der Krippe. Also die Dinge sind entsprechend dann auszugleichen. Und das Thema mit dem Raufen und mit dem Regeln und dem Freiraum. Wichtig ist, dass sie nicht permanent Grenzen setzen, sondern mit den Kindern Grenzen entwickeln und mit den Kindern nach so einer Raufsituation meinetwegen mal ein Gespräch führen und sagen, pass mal auf, wann würdet ihr eigentlich aufhören mit dem Raufen? Wenn die Polizei vor der Tür steht mit dem Krankenwagen, wenn einer ins Krankenhaus kommen muss, weil er nur noch blutet, wann wäre das für euch eine Situation, wo ihr sagt, und lasst uns doch jetzt mal gucken, wie wir Regeln entwickeln können. Wenn ihr euch rauft, ist ja auch gar nicht tragisch. Jungs müssen sie auch raufen, müssen sie auch schon mal irgendwo ein Stückchen aggressiver angehen können. Aber wir müssen mit den Kindern Regeln entwickeln und dann gleichzeitig auch entwickeln, was denn bei einem Regelverstoß passiert. Und wenn die Kinder schon sagen, ja, wenn ich dann doch nochmal, also könnte ja eine Regel sein, dass einer von beiden, das war früher bei uns auf dem Schulhof, war das auch so eine Regel, die hat zwar keiner mit uns entwickelt, aber die war so, wenn einer nicht mehr konnte oder einer rief Stopp, hörte der andere auf. Bei Geschwistern müsste es möglich sein, so eine Stoppregel zu entwickeln. Wenn einer von beiden sagt, jetzt ist Stopp, dann muss der andere aufhören. Und wenn der andere nicht aufhört, sondern noch weitermacht, dann ist zu überlegen, wie mit diesem Regelverstoß umzugehen ist. Und dann sollen die Kinder überlegen, was dann mit einem solchen Regelverstoß passiert. Dann kann dann sein, dass sie sagen, kriege ich vom Nachtisch, am besten vom Lieblingsnachtisch eine Woche lang nichts. Oder dann wird der Fernsehkonsum drastisch reduziert, wobei ich hoffe, dass er überhaupt nicht stark ist. Aber irgendwelche Dinge, die dem Einzelnen ein Kind wehtun und wo dann das Kind sagt, das würde ich dann machen. Und das Interessante ist, wenn man mit Kindern solche Grenzsetzungen entwickelt, ist das Überschreiten der Grenze schon alleine deshalb, weil man es miteinander entwickelt hat, viel zu seltener. Und wenn es dann trotzdem passiert, dann hat man ja schon die Regel, was dann einzusetzen hat.
Aha.
Wenn Sie ein bisschen intensiver sich mit dem Thema beschäftigen wollen, die beiden Bücher, die eben kurz erwähnt worden sind, die Verwöhnungsfalle, Abschied von der Spaßpädagogik, sind also wirklich sehr gute Hilfestellungen, sich etwas tiefer in das Thema reinzufinden und wie man damit umgehen kann.
Ja, wer war nochmal der Autor? Oder wo kann ich?
Das ist der Autor selber, der Herr Wunsch.
Albert Wunsch, und geben Sie Albert Wunsch in Amazon ein und schon haben Sie alle Bücher von mir auf einen Blick.
Vielen Dank, Dr.
Herr Martin. Vielen Dank, liebe Grüße nach Berlin. Wir haben auch Ihre Kinder im Hintergrund gehört. Alles Gute für Sie und Ihre Familienentwicklung und die weitere Resilienzförderung Ihrer Söhne und Ihrer Tochter. Schön, dass Sie uns angerufen haben. Vielen Dank. Ja, ich denke mal, soweit haben wir den Bogen hingekriegt. Wir machen eine Reihe über diese Resilienz, liebe Hörer und Hörer. Herr Dr. Wunsch hat es schon gesagt, eine weitere Sendung wird es geben, wo wir dann den Schwerpunkt auf das Thema Partnerschaft legen. Wie kann Resilienz auch, in der Partnerschaft oder mit der Partnerschaft entwickelt werden. In der Sendung ist es schon angeklungen. Sie können gerne mehr Informationen über diese Sendung erfahren, zum Beispiel die Kontaktadresse von Herrn Dr. Wunsch oder auch die Buchtitel, die er geschrieben hat, wenn Sie gerade nochmal nachhören wollen. Wie heißen diese Buchtitel genau? Wo kann man sie beziehen? Da steht Ihnen unser Hörerservice zur Verfügung. Und der Hörerservice hat folgende Telefonnummer: 083 28 921 110. Außerhalb von Deutschland ist die Nummer folgende: 0049 8328 921 110. Die Sendung war, denke ich, sehr reichhaltig. Wenn Sie sagen, ich möchte die gerne nochmal hören für mich oder auch um sie an andere weiterzugeben, haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie hören sie im Internet nach unter www.horeb.org. Dort unter der Rubrik Podcast aktuelle Sendemitschnitte die Lebenshilfesendung vom heutigen Tage, www.horeb.org, oder Sie rufen den CD-Dienst an, der schickt Ihnen gerne eine CD zu. Das ist die Telefonnummer 08328 921 120. Serviceangebot von Radio Horeb für Sie. Wir unterstützen Sie da gerne, gerade auch in Lebenshilfethemen. Sie unterstützen uns durch Ihr Gebet, durch Ihre Spende. Und dann sind wir diese wunderbare Radio Horeb-Familie. Ganz herzlichen Dank da auch für Ihre Unterstützung. Herr Dr. Wunsch, ganz herzlichen Dank für diese erste Sendung zum Thema Resilienz. Ich fand sie sehr reichhaltig und auch sehr belebt, auch durch die Beispiele, die noch angerufen haben. Ganz herzlichen Dank für diese Sendung. Und ich darf mich von Ihnen verabschieden, liebe Hörer. Das war die Lebenshilfe. Ja, ich hoffe, Sie haben einige Anregungen bekommen, wenn Sie, wie Resilienz für Sie eine Möglichkeit sein kann, mit widrigen Lebensumständen umzugehen. Vielleicht sogar wie ein Stehaufmännchen. Das wäre natürlich toll. Danke fürs Zuhören. Ich bin Ihr Bodo Klose.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.